dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Es wurde ja mal ein alter, weiser Mann gefragt, was ist denn die Hauptsache? Und da hat er gesagt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und das ist sehr, sehr weise, das muss ich zugeben. Und so habe ich das auch als Titel ausgewählt. Ich möchte gerne über das Abendmahl predigen. Heute feiern wir Abendmahl. Und da schien mir das ein guter Titel für das Abendmahl zu sein, dass die Hauptsache bleibt. 1. Korinther 11, 23 bis 28. Wer es nachlesen möchte und seine Bibel dabei hat, braucht jemand eine? Kann er sie haben? Ja. Ich lese nach der guten Nachricht. Paulus schreibt an seine Freundin Korinth: Ich nämlich habe als Überlieferung, die vom Herrn kommt, empfangen, was ich euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise das Brot des Herrn isst und von seinem Becher trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Darum sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und von dem Becher trinkt. Also in aller Ausführlichkeit die Einsetzungsworte zum Abendmahl. Ich lese das ja eigentlich fast jedes Mal in dieser Form aus dem 1. Korintherbrief vor. Das Abendmahl. Das Abendmahl gehört zu den Dingen im Christentum, in der Gemeinde, die immer da waren, immer schon. Und die auch immer da bleiben werden. Es gibt kaum eine christliche Gruppe, bei dem das Abendmahl unbekannt ist. Ich habe gehört jetzt von der Heilsarmee, da wird es nicht gefeiert. Aber ansonsten denke ich mal, das ist von Anfang an schon ein Stück Tradition bei uns. Und Abendmahl wird aber ganz verschieden gefeiert. Ganz verschieden erleben Menschen das Abendmahl zu unterschiedlichen Zeiten. Das merken wir manchmal auch unter uns, wenn so in den Gesprächen oder bei einer Gemeindestunde dann rauskommt, der eine hat die Erwartung an das Abendmahl, der andere eine völlig andere, manchmal fast diametral entgegengesetzt. Schwer unter einen Hut zu bringen. Von klein auf sind uns ganz unterschiedliche Dinge daran wichtig geworden und manchmal reiben wir uns einander. Aber das ist nicht neu. Das hat es immer schon gegeben und das soll vielleicht zur Erleichterung auch einmal gesagt werden. Man neigt dazu, die Art und Weise, wie man selber empfindet, in den Mittelpunkt zu stellen. Man neigt dazu zu sagen, so wie ich empfinde, ist es normal und das ist irgendwo das Maß aller Dinge und die anderen haben das auch so, die empfinden das auch so, machen es aber verkehrt, weil sie es nicht richtig durchdenken oder so. Das ist aber ganz verkehrt. Ich denke und empfinde so, weil ich zum Beispiel das Abendmahl auf eine ganz bestimmte Art und Weise kennengelernt habe. In meiner Kindheit oder in meiner Jugend oder später. Ein anderer hat es anders kennengelernt und denkt anders. Wir müssen also geschichtlich denken. Wir müssen lernen zu denken, andere Menschen zu anderen Zeiten haben ganz anders empfunden als wir. Gäste, die zu uns kommen, das Abendmahl bei uns erleben, empfinden unser Abendmahl ganz anders als wir unter Umständen. Im Guten oder im Bösen, je nachdem. Und um das darzustellen, möchte ich erzählen von einem fiktiven Alexander, der in Korinth gelebt hat, so um das Jahr 50 nach unserer Zeitrechnung. Dann von einer Gertrud, so habe ich sie genannt, die hat im Jahr 1935 gelebt in Ostpreußen, war damals ein junges Mädchen, frisch getauft, Baptistin, klar. Und dann Thomas irgendwo in Deutschland im Jahr 2010, aber hat nichts mit unserem Thomas zu tun. Und dann natürlich die Jünger, Petrus und Johannes und Jakobus und die anderen, die das Abendmahl zuallererst gefeiert haben, die wie überrascht worden sind von Jesus, als das Passamahl, das sie da gefeiert haben, auf einmal eine ganz überraschende Wendung nahm. Aber zunächst mal zu Alexander nach Korinth. Es ist noch gar nicht so lange her, seit Alexander von Jesus gehört hat. Da kam ein Prediger, so ein Wanderprediger namens Paulus, und der hat von dem neuen Glauben erzählt und er hat Feuer gefangen. Er fing an, an Jesus zu glauben, von dem Paulus sagte, er sei auferstanden, er lebt und er wird wiederkommen. Das ist gar nicht so lang her, seit er überhaupt von diesem einen Gott weiß, von dem Paulus gesagt hat, er sei der Vater Jesu. Von diesem einen Gott, der Herr der ganzen Welt ist und die ganze Welt in seiner Hand hält. Es ist gar nicht so lange her, dass er gelernt hat, ich kann eine Beziehung zu diesem Herrn, Jesus Christus, haben, eine Beziehung des Vertrauens. Ich brauche keine Angst vor ihm haben. Dass man zu ihm beten kann, dass man zu Gott, dem Vater, beten kann. Dem Vater. Das war für ihn neu, überraschend. All das ist noch ziemlich neu. Früher hat er an viele Götter geglaubt. Und er hat von Fall zu Fall diesem oder jenem Gott ein Opfer gebracht. Vielleicht so ein Lamm an einem Strick ist er gepilgert zum Tempel von dem jeweiligen Gott. Das war immer eine ernste Sache natürlich. Man wollte ja den Göttern seine Ehrerbietung bringen. Aber das hat dann auch im Anschluss Spaß gemacht, weil Teile des Opfertiers durfte man selber aufessen. Das gab immer eine Feier, die Familie wurde mitgenommen. Es waren Feste, es waren Höhepunkte im Jahr, denn es gab nicht so oft Fleisch zu essen in der damaligen Zeit. Da ging es fröhlich zu, da ging es hoch her, auch in Verbindung mit Wein und Alkohol. Seinen Alltag hat der Glaube an die Götter aber nicht sehr beeinflusst. Da war ein Chaos, ein Durcheinander, keine klare Linie. Der Glaube an den einen Gott, ja, der ist ganz anders. Dieser Gott ist einem täglich nahe. Das weiß Alexander. Er gibt sich ein ganz, hat man das gehört, von einem Gott, der seinen eigenen Sohn gegeben hat. Er erwartet aber auch, dass man sich ihm ganz gibt, als Eigentum. Da ist eine Orientierung in sein Leben gekommen. Das ist ein bisschen anstrengender, als es vorher war. Aber auch mit einem ganz neuen Frieden ist es verbunden. Mit einer Freude, die er vorher nie gekannt hat. Mindestens einmal in der Woche trifft er sich mit den anderen Christen. Da gibt es eine Zusammenkunft in einem der Häuser der wenigen wohlhabenderen Leute in Korinth. Sie beten natürlich miteinander und sie feiern ein Mahl miteinander, ein Opfermahl, das Mahl des Herrn, wie sie es nennen. Und er weiß, Jesus hat das mit seinen Jüngern damals, 20 Jahre vorher, auch schon getan. Sie tun es auch, sie essen, sie trinken gemeinsam, jeder nimmt ein Paket von zu Hause mit. Da isst man sich satt, da gibt es leckere Sachen, was man sich aufgespart hat die Woche über. Da geht es fröhlich zu, bei diesem Mahl des Herrn, das mit einem Gebet verbunden ist auch. Manchmal geht es so feuchtfröhlich zu wie früher im Tempel. Manchmal gibt es ein bisschen Ärger, weil die Sklaven ja nichts mitnehmen konnten und die Wohlhabenderen alles für sich aufessen. So, das ist so der Zustand beim Alexander. So hat er Abendmahl gefeiert. Ganz anders bei Gertrud. Sie kennt den christlichen Glauben von klein auf, ist in der Baptistengemeinde aufgewachsen. Sie kennt die Abläufe der Gottesdienste. Heute richtet sie sich für den Gottesdienst. Es ist Sonntag früh. Sie zieht sich schwarz an. Es wird Abendmahl gefeiert. Eine andere Farbe, blau oder braun, das passt zu so einer ernsten Angelegenheit. Auf gar keinen Fall. Das kommt gar nicht in Frage. Und seitdem sie getauft ist, darf sie am Abendmahl teilnehmen. Das war ganz schön aufregend beim ersten Mal im Gottesdienst, wo die Taufe war. Da hat sie Angst gehabt, ob sie auch alles richtig macht. So, alle haben geguckt und da war sie sehr, sehr aufgeregt. Und eigentlich ist es ein bisschen immer noch so, dass sie aufgeregt ist und nervös. Seitdem sie getauft ist, darf sie am Abendmahl teilnehmen. Das wird sogar erwartet, wenn man es nicht tut. Dann fragt der Prediger schon mal nach. Wer kein Mitglied ist, darf nicht teilnehmen. Gäste aus anderen Gemeinden müssen ihre Taufkärtchen mitbringen, wenn sie nicht bekannt sind. Sie hat Angst. Hoffentlich muss sie nicht husten. Das wäre schlimm. Da juckt es schon vor lauter Aufregung im Hals. Noch schlimmer wäre es, wenn sie lachen müsste. Das Abendmahl ist vor allem für sie eine ernste Sache. Eine sehr ernste Sache sogar. Die Gemeinde denkt an das Sterben Christi. Es ist mucksmäuschenstill wie bei einer Beerdigung. Und Thomas? Im Kindergottesdienst und später auch noch im Gottesdienst hat er einiges gelernt. Aber einiges hat er auch nicht verstanden. Das ging irgendwie so zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus. Er hat auch einiges vergessen. Was ist eigentlich hängen geblieben? Klar, das Abendmahl hat irgendwie mit Jesus zu tun. Der hat es mit seinen Jüngern gefeiert. Das entnimmt er der Tatsache, dass immer so ein Teil aus dem ersten Korintherbrief gelesen wird. Aber denkt er so bei sich, braucht man das? Kann man nicht auch ohne Abendmahl zu Jesus gehören? Dass die Erwachsenen immer so formal sind. Hat Gott nicht sowieso jeden lieb? Braucht man den Gottesdienst überhaupt? Muss man sich unbedingt taufen lassen oder offiziell Mitglied werden? Ist ja irgendwie unnormal, dass es immer so diese formalen Sachen geben muss. Unnormal? Fragezeichen. 2010, so ernst und so traurig wie früher, ist es beim Abendmahl nicht mehr. Aber der Spaßfaktor hält sich doch in Grenzen. Dass jeder sich für seinen Glauben das heraussucht, was ihm gefällt, das findet Thomas ganz normal. Die anderen in seiner Clique, in seiner Gruppe eigentlich auch. Wenn mehr Action dabei wäre, würde er vielleicht öfter teilnehmen. Vielleicht. Und Petrus und Johannes und die anderen Jünger, die hatten überhaupt gar keinen Unterricht in Sachen Abendmahl. Die waren richtig überrascht, als plötzlich das Passamahl so anders aussah. Jesus hatte mit ihnen das Passamahl gefeiert und das kannten sie, das wussten sie von früher, seit frühester Jugend an. Dieses Mahl erinnert an die Rettung des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft. Also Rettung, Befreiung, das hatte für sie diesen Charakter. Und wenn man miteinander isst, dann ist man immer ganz besonders miteinander verbunden. Das ist mehr als Nahrungsaufnahme. Da wird man zu einer Einheit. Und wenn man Gott ein Opfer bringt, dann verbindet die Teilnahme an dem Opfermahl mit Gott. So war das immer schon im Tempel gewesen. Opfer werden gebracht, um Gott zu ehren, um Versöhnung zu erwirken, wenn man etwas falsch gemacht hat, gesündigt hat. Um Freude und Dank Gott gegenüber auszudrücken. Es konnte alles sein. Was Jesus beim letzten Passamahl zu ihnen sagte, das war ja ganz klar und deutlich. Jesus ist das neue und das endgültige Opfer. Es braucht kein Lamm mehr zum Tempel abgeschleppt zu werden. Das Kapitel ist jetzt vorbei. Die Mahlfeier soll es ihm immer wieder vor Augen halten. Jedes Mal, was er getan hat. Dass er sein Leben zum Opfer gegeben hat für sie. Wenn sie es feiern, dann bekennen sie das. Dass sie anerkennen, was er getan hat. Ja, er ist gestorben für unsere Sünden. Und sie bekennen, dass sie glauben, dass das für sie ganz persönlich geschehen musste. Ja, sie sind auch mit dabei, ein Teil dieser großen Menschheit, für die Jesus gestorben ist. Ernst, Jesu Tod war nötig, und Freude, jetzt endgültig frei, war schon beim ersten Abendmahl ganz dicht beieinander, so dicht, wie die Marke am Brief geklebt hat. So dicht ist beides beieinander. Als Paulus 20 Jahre später so seinen Brief geschrieben hat an die Korinther, da dachte er nicht an Menschen wie Gertrud. Und er dachte auch nicht an Menschen wie Thomas. Er dachte an so Leute wie den Alexander, den er vielleicht kannte von seinem Besuch. Er dachte an Menschen wie ihn, die von so ausufernden Opferfesten im Heidentum herkamen und das einfach so, weil sie das für normal hielten, auf das Abendmahl übertragen haben. Wir können es gar nicht nachempfinden, aber damals war es wirklich so. Das Wichtigste oder die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Das Wichtigste beim Abendmahl ist die Erinnerung, die dankbare Erinnerung, die Erinnerung verbunden mit Freude, großer Freude sogar, dass Jesus etwas ganz Großes für uns getan hat, sein Leben hergegeben, uns erkauft. Die Erinnerung daran, was das bedeutet. Und die Erinnerung, sich selbst dazu zu bekennen, es ist auch wegen mir notwendig gewesen. Nicht erst bei der Bekehrung, beim zum Glauben kommen, sondern auch 20 Jahre später, 40 Jahre später, bis zuletzt, jawohl, auch für mich ist dieses notwendig gewesen. Darum geht's. Na klar soll das froh machen, das Abendmahl. Aber die Freude, die soll aus dem kommen, was Jesus getan hat, aus der Hauptsache heraus und nicht aus der Schnapsflasche. Der Apostel Paulus hat gar nichts dagegen, dass es Abendmahl auch satt macht. Wäre denkbar, einmal Abendmahl zu feiern mit einem Essen, das richtig satt macht und das auch richtig gut ist, wo es auch Gutes zu trinken gibt. Das ist nicht verkehrt. Das hat es schon bei Jesus und den Jüngern gegeben. Da war es tatsächlich so. Aber das soll nicht das Entscheidende sein. So einiges, was Paulus an die Korinther geschrieben hat, muss Thomas nicht gesagt werden. Und der Gertrud schon lange nicht. Die würden es nämlich automatisch in den falschen Hals bekommen. Die würden etwas auf sich beziehen, was sie gar nicht auf sich beziehen müssten. Sich beim Abendmahl betrinken, nee, das käme bei uns gar nicht in Frage. Und bei Gertrud erst gleich dreimal nicht. Den Menschen in Korinth war das gar nicht so fremd. Die kannten das. Für die war das üblich und normal. Ja, sagt Paulus, das ist aber verkehrt. Verkehrt, weil die Hauptsache aus dem Fokus rückt. Dafür wären die Korinther aber nie auf die Idee gekommen, total ernst zu sein. Und wenn der Ernst überdreht, dann kommt es auch leicht zur Verkrampftheit und zur Dressur. Da würden die nie auf die Idee kommen. Angst zu haben, bloß keinen Fehler zu machen, nein, nein. Aber wir alle quer durch die Jahrhunderte, von Anfang bis zum Ende, müssen uns immer wieder klar machen, was die Hauptsache ist, was das Abendmahl bedeutet. Paulus erinnert die Korinther nochmal an die Worte, die Jesus gesagt hat beim ersten Mal, 30 nach Christus, seinen Jüngern gegenüber, als er das Abendmahl eingesetzt hat. So macht Jesus deutlich, dass er sich für die Menschen opfert und dass man mit dem Abendmahl an diesem Opfer teilhat, mit hineingenommen wird. Diese Gemeinschaft mit ihm erlebt, der für sie starb. Der Apostel Paulus schreibt den Christen in Korinth dann weiter, jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Kelch, von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wenn Christen Abendmahl feiern, dann bekennen sie, dass sie glauben, dass der Tod Jesu mit Gott versöhnt hat. Es ist Frieden. Keine Angst mehr. Darfst kommen, darfst Vertrauen haben. Zu dem, der dir sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, Frieden geben, erquicken. Und dass sie glauben, dass Jesus als der Auferstandene jetzt tatsächlich bei ihnen ist. Das Abendmahl ist ein dickes Bekenntnis zu Jesus. Und den Korinthern, ja, denen macht Paulus deutlich, dass man leider auch unwürdig am Abendmahl teilnehmen kann. Das hat Gertrud oft gehört und hat sofort Angst gehabt und hat sofort gedacht, oh, ich bin unwürdig. Wie unwürdig bin ich doch. Die Angst, unwürdig zu sein, hat viele Christen in Unruhe versetzt. Vor allen Dingen solche, die Paulus niemals gemeint hätte. Es sind immer die Falschen, die sich angesprochen fühlen. Viele Menschen haben gedacht, man muss einen fehlerfreien oder wenigstens zu 80% fehlerfreien Lebenswandel aufweisen, um würdig am Abendmahl teilnehmen zu können. Weit, weit, weit ab vom Schuss. Trifft gar nicht zu, weit gefehlt. Und natürlich, ja, so wurde auch gesagt, muss man das dann mit dem gebotenen Ernst feiern. Und wenn man das nicht mit dem gebotenen Ernst macht, dann ist man auch unwürdig. Aber im Abendmahl feiern wir, dass Jesus die Sünder annimmt. Wer sind die Sünder? Das sind die Unwürdigen. Gerade für die Unwürdigen ist Jesus gestorben. Die Jünger bei der Einsetzung des Abendmahls waren ja gerade nicht die würdigen Nachfolger Jesu. Jesus kündigt dem Petrus ein paar Stunden später an, du wirst mich verleugnen. Und er spricht dann von seiner Bekehrung sogar, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke. Na, also, ich habe für dich gebetet und so weiter. Was ist also dann mit unwürdig gemeint? Die Wahrheit ist ja, dass wir alle unwürdig sind. Ich sagte das schon. Wir alle haben es nicht verdient, bei Jesus am Tisch zu sitzen. Wir haben es nicht verdient. Wir dürfen eigentlich nicht dabei sein. Wir haben es nicht verdient, dass er sich für uns, dass er nur einen Finger krumm macht, aber er ist stattdessen für uns am Kreuz gestorben. Gerade wer dies erkennt, nimmt würdig am Abendmahl teil. Garantiert würdig. Menschen wie Gertrud würde der Apostel Paulus vielleicht schreiben, dass das Abendmahl keine Dressur ist, die nur bei fehlerfreier Ausführung etwas bringt. Er würde ihr schreiben, dass sie doch verstehen soll, dass Jesus sich freut, wenn sie sich einladen lässt und froh feiert, was er für sie getan hat. Dem Thomas würde der Apostel Paulus vielleicht noch was anderes schreiben, ganz was anderes. Du Thomas, du redest von Gottes Liebe, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre. Es ist aber keine selbstverständliche Nebensache. Die Gemeinschaft der Christen im Gottesdienst und beim Abendmahl, die macht dich stark, dass du als Christ leben kannst. Du bekennst dich, wenn du am Abendmahl dabei bist, dazu, dass du Jesus brauchst. Wann denn sonst und wie denn sonst? Erzähl es mir. Du bekennst, dass Jesus auch für dich sterben musste und dass du auf dieser Tatsache dein Leben bauen willst. Und Paulus würde ihm schreiben, du Thomas, du denkst, dein Glaube ist ein Besitz, den du einmal für alle Mal hast. Aber das ist nicht so. Es ist nicht gut, vom Gottesdienst wegzubleiben. Sonst wird es passieren, dass Gottes Liebe dich irgendwann kalt lässt und dich nicht mehr berührt. Er würde ihm schreiben, dass man eine Einladung wie die, die Jesus mit der Einladung zum Abendmahl macht, ich tue es jetzt stellvertretend für Jesus, die darf man nicht einfach ausschlagen. Sie ist vom Herrn der Welt. Amen.